Ja, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Für alle, die sich aufgemacht haben bei diesem überraschenden Wetter. Ich habe es heute früh nicht ganz geglaubt. Ich habe so ein Dachfenster und dann war es plötzlich so dunkel in meinem Bad. Denke ich, holla, so der Schnee, kein Licht. Ich freue mich, dass ihr hier seid und ich hoffe einfach, dass ihr eine Stunde ein bisschen zur Ruhe kommt. Zumindest wir hier, weil die Kinder drüben haben ja ein Lego-Projekt und soweit ich mich an Lego erinnere, ist es mit Ruhe dann immer so eine Sache, ne? Aber ich will euch sagen, dass ich dieses Anfangslied einfach liebe, weil es mir immer bewusst macht, dass ich wirklich bei Gott zur Ruhe kommen kann. Und zwar zu so einer echten Ruhe, zu einer Geborgenheit für meine Seele, für mein ja, Innerstes, für mein wirkliches Ich. Ruhe eben auch dadurch, wie wir es gesungen haben, dass wir alles, was uns belastet, was uns bedrängt, Gott hinlegen können und es auch bei ihm ein Stück weit lassen können. Und das wünsche ich euch, dass ihr das jetzt könnt und euch in die Gegenwart Gottes begeben könnt und dort Ruhe und Frieden und Geborgenheit und was ihr so braucht, Kraftquelle, Gott ist so viel. Und man findet es auch nur bei Gott, diese wirklichen Frieden, diese tatsächliche Ruhe, die man manchmal auch meint, woanders zu finden. Ich denke, bei Gott ist es nochmal eine ganz andere Qualität. Und man findet sie auch nur, wenn man sich Gott zuwendet und wenn man das möchte von ihm. Und deswegen freue ich mich, dass ihr da seid, weil sozusagen ihr schon den ersten Schritt auf Gott zugemacht habt und gesagt habt, ja, ich möchte diese Ruhe und Gottes Nähe in dieser Stunde jetzt ganz neu finden und spüren. Wir beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns alle mit deiner Gegenwart und Liebe und der Ruhe für unsere Seelen beschenken willst. Wir legen dir das hin, was uns bedrückt und Sorgen oder Angst bereitet. Herr, du weißt auch um die Unruhen in der Welt, in Israel, in der Ukraine und an so vielen Plätzen dieser Erde. Bitte schenke auch dort den Menschen deine Ruhe und deinen Frieden. Hab du Dank, dass wir uns hier frei und ohne Angst treffen dürfen und du uns beschenken willst. Amen. Ja, unser Thema heute ist nämlich, dass Jesus der Vermittler eines neuen, eines besonderen Bundes ist. Und die Bibel berichtet uns eben, dass Gott erst einen Bund mit seinem Volk Israel und dann über Jesus ein Stück weit mit allen Menschen geschlossen hat. Und davon haben wir jetzt ein Stück weit gesungen, dass wir unendlich froh sein können, dass wir zu Gott gehören, dass wir ihm vertrauen und dienen und er uns lieb hat und den richtigen Weg weist. Und das dürfen auch die Kids schon wissen, dass wir froh sein können, weil wir unseren Herrn Jesus kennen. Bei dem Thema ist mir das letzte Mal gleich was eingefallen. Und dann habe ich gedacht, ich habe euch ja in letzter Zeit öfters mal mit juristischem Zeug belästigt, jetzt kriege ich dann nochmal was ab. Und zwar, weil mir bei Bund immer wahrscheinlich aus meinem juristischen Denken, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, Vertrag einfällt, dass man einen Vertrag schließt. Also für mich steckt in dem Wort Bund immer auch Vertrag drin, wobei Bund bestimmt mehr ist. Da darf uns der Holger dann ein wenig was drüber erzählen. Ich erzähle euch mal was über Vertrag. Also es ist so ein Gebiet. Es gibt Gesetze zu Verträgen ohne Ende. Es gibt 1000 verschiedene Varianten. Aber ich für mich will euch sagen, dass ein Vertragsabschluss im Grunde immer oder in der Regel immer nennt sich juristisch aus übereinstimmenden Willenserklärungen besteht. Also der eine sagt, ich möchte dieses Auto und gebe dir 5.000 Euro und der andere sagt, ich gebe dir dieses Auto, wenn du mir 5.000 Euro bezahlst. 2 übereinstimmende Willenserklärungen, Vertrag fertig. Dass man es schriftlich macht, hat dann was mit Beweiszwecken zu tun, aber grundsätzlich kann man das auch nur mündlich machen. Also es geht um übereinstimmende Willenserklärungen. Und das ist beim Auto so und es ist beim Kaugummikauf so, wenn die Kids irgendwo hingehen und sich einen Kaugummi kaufen, läuft es genauso und es ist bei einem Haus so und es ist bei Firmenimperien so. Jeder Vertrag besteht aus übereinstimmenden Willenserklärungen. Und es gibt noch bestimmte Formen, das wisst ihr, manche schreibt das Gesetz vor, beim Mietvertrag schriftlich, beim Haus, beim Notar. Ich nehme mal an, beim Firmenimperium auch beim Notar. Auch Länder schließen Verträge, das seht ihr ja manchmal, diese Packen, wenn die im Fernsehen sind und irgendwelche Vereinbarungen schließen. Aber im Endeffekt sind es übereinstimmende Willenserklärungen. Das eine Land sagt so und so und das andere sagt, okay, so machen wir das. Und dann sind ein paar mehr Willenserklärungen drin und ein wenig komplizierter, aber es sind übereinstimmende Willenserklärungen. Das Gericht kommt dann ins Spiel, wenn einer sich nicht an Vertrag hält. Da steht dann da meistens auch drin, was passiert, wenn man sich nicht dran hält. Oder wenn es ihm um Beweiszwecke geht. Was war wirklich die Willenserklärung und Sonstiges. Dann wird es wirklich kompliziert, aber so grundsätzlich übereinstimmende Willenserklärungen. Und jetzt bin ich dann gespannt, was der Holger uns erzählt, ob das bei dem Bund zwischen Gott und Israel oder dem neuen Bund auch so war, dass da vielleicht übereinstimmende Willenserklärungen nötig waren. Vorher wollen wir noch ein Lied singen, das auch ein wenig zum Thema passt, meines Erachtens. Da geht es nämlich darum, dass jemand was ganz Besonderes gefunden hat und dass ihm das total wichtig ist und dass er darüber singt. Und da denke ich mir oft, beim Vertrag ist es auch so, wenn man ein besonderes Auto, ein besonderes Schmuckstück, ein besonderes Haus gefunden hat, eine tolle Klamotte, die man unbedingt haben will. Und dann ist man auch unendlich glücklich und froh, wenn man diesen Vertrag sozusagen geschlossen hat und es bekommen hat. Und in dem Lied geht es auch um den Vertrag, den Bund mit Gott. Und nach dem Lied, wie gesagt, schauen wir mal, was der Holger uns zu dem Bund mit Gott erzählt.
Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir haben gerade von deiner Liebe gesungen, die uns gilt. Und sie gilt uns auch in dem, dass du uns vor Gott vertrittst, zwischen Mensch und Gott vermittelst und Mittler eines besseren Bundes bist. Und so will ich dich bitten, dass du Reden und Hören segnest, dass wir das begreifen, was das für uns heißt. Amen. Jesus, Vermittler eines viel besseren Bundes. Vielen Dank, Carola, für diese Einführung zum Thema Vertrag. Und du hast vollkommen recht, ein Bund ist erstmal ein Vertrag. Und die Überzeugung, dass ein Vertrag gilt, dass es auch etwas sowas gibt, wie dass keiner über dem Gesetz steht, das ist ja eigentlich unser jüdisch-christliches Erbe an Werten, was uns über Jahrhunderte eigentlich zutiefst geprägt hat, auch unbewusst geprägt hat, unsere Rechtsvorstellung. Das kommt aus dem jüdisch-christlichen Verständnis. In letzter Zeit nimmt das ein bisschen ab, deswegen meinen manche Leute auch über dem Gesetz stehen zu können. Aber grundsätzlich gibt es bestimmte Erkenntnisse oder Prägungen, die sich auch in solchen Überzeugungen wie ein Vertrag gilt doch und wenn zwei das Gleiche sagen, dann hat es zu gelten und das kann man vor Gericht einklagen. All das ist auch jüdisch-christliches Erbe. Aber das dürft ihr im Hintergrund behalten, das ist auch eine Dimension des Bundes, ist der Vertrag. Ich wollte heute aber noch ein bisschen auf was anderes hinaus. Vielleicht kennst du das. Du probierst eine Sache immer und immer wieder. Du gehst mit gutem Vorsatz ran, aber es gelingt nicht. Du versuchst mit jemandem gut auszukommen, aber ihr kommt einfach nicht miteinander klar. Du bist verletzt worden, du versuchst zu vergeben, aber es geht nicht. Kennt ihr das? Solche Situationen? Du probierst es und probierst es immer und immer wieder, aber irgendwie, es klappt einfach nicht. Wenn du solche Situationen kennst, willkommen im Club, dann ist aber der heutige Text, das heutige Wort eine gute Nachricht für dich. Wir lesen diesen Bibeltext in Hebräerbrief Kapitel 8 und er enthält heute viel Fachchinesisch. Lasst euch daran nicht stolpern, einfach erstmal weiterlesen. Manchmal ist der große Zusammenhang wichtiger als das einzelne Wort. Das gilt auch hier. Das Wichtigste aber ist, unser hoher Priester hat sich auf den höchsten Ehrenplatz im Himmel gesetzt, an Gottes rechte Seite. Dort dient er im Zelt, dem wahren Heiligtum, das vom Herrn und nicht von Menschen errichtet wurde. Und da jeder hohe Priester dazu eingesetzt ist, Gaben und Opfer darzubringen, muss auch unser hoher Priester etwas haben, das er Gott opfern kann. Wäre er hier auf der Erde, dann wäre er nicht einmal Priester, weil es ja schon Priester gibt, welche die Opfer darbringen, die das Gesetz verlangt. Sie dienen in einem Heiligtum, das nur ein Abbild, nur ein Schatten des wahren Heiligtums im Himmel ist. Denn als Mose daran ging, das Zelt Gottes zu errichten, warnte Gott ihn: Achte darauf, dass du alles ganz genau nach dem Entwurf machst, der dir hier auf dem Berg gezeigt worden ist. Der hohe Priester, von dem wir sprechen, hat dagegen ein weit höheres Amt erhalten, weil er der Vermittler eines besseren Bundes mit Gott ist, welcher auf besseren Zusagen beruht. Hätte der erste Bund keine Mängel gehabt, wäre es nicht nötig gewesen, ihn durch einen zweiten zu ersetzen. Aber Gott tadelte sein Volk und sagte: Es wird ein Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Juda schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten führte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben, deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit dem Gesetz erfüllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein und keiner wird mehr seinen Mitbürger oder Bruder belehren müssen: Du musst den Herrn erkennen, denn jeder vom Kleinen bis zum Großen wird mich bereits kennen. Und ich werde ihr Unrecht vergeben und nie wieder an ihre Sünden denken. Also wenn man das so zum ersten Mal hört, es geht hier tatsächlich um einen Vergleich. Was war, was das ist und was jetzt mit Jesus durch Jesus Neues kommt. Hier wird erst einmal der Gedanke des vorigen Kapitels weitergeführt, dass Jesus ein besserer hoher Priester ist. Und er ist ein Priester nicht wie Aaron Priester war, sondern darüber hinaus ein besserer Priester, ein höherer Priester nach der Ordnung Melchisedeks, hieß es, welche diese irdische Ordnung übertrumpft. Die Bibel führt mit dem Christentum generell nicht einfach was Neues ein, sagt, das Judentum war schön, aber jetzt kommt was ganz Neues, sondern alles, was das Volk Israel geglaubt hat, ist die Wurzel. Und daraus erwächst das, was in Jesus kommt. Da ist keiner gekommen und sagt, ich habe eine gute neue Idee, lasst uns das mal so machen. Sondern nein, aus dem Alten wächst das Neue und es wird immer wieder begründet, wie das beides denn zusammenhängt. Für uns, die wir nicht aus dem Judentum stammen, ist das erstmal eine große akademische Übung, weil wir erstmal überlegen müssen, was war denn überhaupt? Und was heißt denn das eine und das andere? Aber ich möchte euch Mut machen, euch auch immer wieder mal mit diesem Alten Testament auseinanderzusetzen, weil es ist uns eine Brille, eine Lesehilfe, eine Verstehenshilfe. Es ist auch wunderbar plastisch. Für vieles, was innerlich passiert, sieht man da auch visuell dargestellt. Komme ich gleich nochmal drauf. Also das Neue, was in Jesus kommt, braucht seine Begründung im bereits Bestehenden. Und der Hebräerbrief ist da einfach eine Verstehenshilfe. Wie hängt denn das beides überhaupt zusammen? Wie kann das überhaupt zusammenpassen? Jesus hat ja immer wieder den Schriftgelehrten gesagt: Liebe Leute, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, ich bin gekommen, es zu erfüllen. Und der Hebräerbrief hilft uns, da zu verstehen, wo das Gesetz eine Andeutung von dem ist, was sich in Jesus erfüllt. Die Quintessenz ist das, das habe ich letzte Woche schon mal gesagt, der hohe Priester, von dem wir sprechen, hat dagegen ein weit höheres Amt empfangen, weil er der Vermittler eines besseren Bundes mit Gott ist, welcher auf besseren Zusagen beruht. Es geht ums Bessere, was neu kommt. Und was es heißt, einen besseren Bund zu schließen, einen besseren Vertrag zu bekommen. Ne? Also stell dir vor, du hast einen Vertrag gemacht, denkst du, eigentlich bin ich gut weggekommen. Irgendwann merkst du, schwierig. Dann denkst du, ich komme aber aus dem Vertrag nicht raus. Und dann stell dir vor, dann kommt Gott und sagt, du, ich habe das nochmal überlegt, das funktioniert ja nicht mit uns beiden. Und statt mein Recht einzuklagen, biete ich dir einen neuen Vertrag an. Einen, der für dich besser ist. Klingt auf den ersten Blick ein bisschen zu gut, um wahr zu sein, aber so ist es. Lasst uns mal kurz überlegen, was genau wurde denn für veraltet erklärt. Es ist der Bund, den, und das war auch ein Vertrag, der hat auch dieses Muster, eines Formularmusters, eines Vertrags. Da wurden erst die Bundesbestimmungen ausgehandelt, was sollen alle tun? Und am Ende haben alle gesagt, ja, mach mal. Und dieser Bund, der alte Bund, den hat Gott mit seinem Volk Israel in der Wüste geschlossen, am Berg Sinai. Und worauf gründet sich dieser Bund? Was sind, wie die Carola so schön gesagt hat, die übereinstimmenden Willenserklärungen? Er gründet sich auf dem Versprechen des Volkes, was wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 24, nachlesen können. Übrigens, die Bundesbestimmungen, die folgen dann bis Kapitel 32. Nur mal so. Als Mose dem Volk alle Worte und Gesetze des Herrn mitgeteilt hatte, antworteten sie ihm einmütig, wir wollen alles tun, was der Herr gesagt hat. Das ist der Vertrag. Wir wollen alles tun, was der Herr gesagt hat. Und dann wurde das Gesetz auf steinerne Tafeln geschrieben. Wie lange denken ihr, ist denn das gut gegangen? Wir wollen alles tun, was der Herr gesagt hat. Ich kann euch sagen, es ist nicht lange gut gegangen. Es hat keine 40 Tage gedauert. Während nämlich dann, das kann man nachlesen, während Mose noch auf dem Berg Sinai ist, um die beiden Tafeln des Gesetzes zu empfangen, und wie in einem guten Film wird uns in der Zwischenzeit alles erklärt, was denn da so alles zu beachten ist und zu befolgen ist, eben wie bis Kapitel 32. Während Mose auf diesem Berg ist, und vorher lesen wir, er ist 40 Tage und 40 Nächte da, passiert Folgendes. Als Mose lange Zeit nicht vom Berg herunterkam, also irgendwas innerhalb dieser 40 Tage, gingen die Leute gemeinsam zu Aaron. Auf! Mach uns einen Gott, der uns führt, fordern sie ihn auf. Wir wissen nicht, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten hierher gebracht hat. Also die saßen da einen Monat rum. Dann hat er gedacht, was soll das nochmal? Wir wissen nicht, was diesem Mose, ich finde es eine krasse Formulierung, ne? Der hat sich ja jahrelang für dieses Volk aufgerieben, hat sie da über ein Jahr lang mit ihnen da durch die Wüste gezogen. Und dann, wir wissen nicht, was mit diesem Mose passiert ist. Und was dann folgt, ist diese Geschichte, und das ist eben wunderbar plastisch, mit diesem goldenen Kalb. Die haben ihre Götter ganz offensichtlich zur Schau gestellt. Auch heute gibt es noch goldene Kälber, um die wir auch wir tanzen. Das Problem ist bloß, sie sind unsichtbar. Es macht es manchmal schwerer, sie zu erkennen, aber sie sind da. Denn es gibt Dinge, die wir in die Mitte unseres Lebens stellen und die wir anbeten. Und die uns dann am allerwichtigsten sind. Und selbst gute Dinge können zum goldenen Kalb werden. Familie kann ein goldenes Kalb werden, wenn es uns wichtiger ist als Gott. Genauso die Arbeit oder unser Besitz. Nur oft haben wir es nicht visuell plastisch in der Mitte stehen und wir tanzen auch nicht darum herum. Höchstens in Gedanken, höchstens mit unseren Entscheidungen tanzen wir drumherum. Also wie merken wir, ob etwas ein goldenes Kalb ist? Ich glaube, da wo wir Gott suchen, zeigt er uns das immer und immer wieder. Und sagt er, schau mal da, tu das weg von mir. Wir merken es aber meistens erst, wenn dieses Kalb geschlachtet wird, denn dann sind wir am Boden zerstört. Tim Keller hat es einmal so formuliert und er bezieht sich dabei auf Martin Luthers Auslegung zum ersten Gebot. Ein sicheres Anzeichen von Götzendienst ist übermäßige Angst, Wut oder Enttäuschung, wenn unser Götze angegriffen wird. Übermäßige Angst, Wut oder Enttäuschung. Das heißt nicht, dass wir nicht traurig sein dürfen um etwas, uns etwas nicht wichtig sein darf. Das Schlüsselwort ist hier die übermäßige Angst, Wut oder Enttäuschung. Und dann sagt er das so relativ plastisch: Wenn wir etwas Gutes verlieren, sind wir traurig. Wenn wir aber einen Götzen verlieren, sind wir am Boden zerstört. Es gibt vieles, was uns am wichtigsten werden kann. Aber da, wo es dann wegbricht, wo wir merken, da haben wir unser Leben auf irgendetwas aufgebaut und es definiert uns, unsere Identität, dann, und es fällt weg, dann haben wir ein Problem. Also wir stellen fest, dieser erste Bund wurde ziemlich schnell gebrochen. Und das Alte Testament ist eigentlich eine Geschichte der Gnade, weil Gott immer und immer wieder sagt, ey Leute, schaut mal, ihr lauft gerade völlig falsch. Es ist ein erzieherisches Buch, weil Gott immer wieder seine Leute schenkt und sagt, hey, kommt her zu mir, passt auf, wenn ihr es nicht tut, Vorsicht vor den Konsequenzen, nein, das ist eine schlechte Idee, wenn du das tust, dann folgt daraus das und dann folgt daraus das und dann folgt daraus das. Erinnert sich jemand an Kindererziehung? Ich schon, ne? Also. Und was passiert? Natürlich, sie machen es trotzdem. Das ist die Geschichte Gottes mit uns Menschen. Er erklärt uns, schau mal hin, das ist keine gute Idee und überleg doch mal. Und denk doch nur mal drüber nach. Und übrigens, wumm, okay, das ist es. Aber wir haben keinen Grund, uns überlegen zu fühlen. Denn schauen wir doch mal bei uns. Schon mal irgendwas versprochen, wo du gemerkt hast, du kannst es einfach nicht halten. Wir sehen also, wo das Problem liegt. In uns. Und wenn wir unseren Stand vor Gott durch das Gesetz verdienen wollen, durch das, wo wir sagen, wir wollen alles halten, was du gesagt hast, dann haben wir ein großes Problem. Denn das werden wir nie schaffen. Unsere guten Taten werden uns nicht retten. Denn es gibt immer noch genug, wo wir das Ziel verfehlen. Denn das ist eine Definition von Sünde, das Ziel verfehlen. Und ich sehe das jetzt jede Woche, nachdem meine Jungs ja im Schützenverein gelandet sind. Na, es gibt schon gute Schützen. Die treffen schon immer ziemlich nah. Aber es gibt ja nur einen einzigen Punkt auf dieser riesigen Scheibe, der ein Nullteiler ist, also der wirklich genau im Ziel ist. Und alles andere, je weiter du rauskommst, ist halt knapp daneben. Und selbst bei den Guten merkst du so immer den Punkt treffen. 20 Mal hintereinander, 40 Mal hintereinander, das ist sakrisch schwer. Und das ist Sünde, das Ziel verfehlen, daneben hauen, nicht treffen. Nur allzu leicht werfen wir uns vor fremden Götzen nieder. Und das sind dann die Dinge, ohne die wir nicht leben können und wo wir am Boden zerstört sind, wenn sie uns genommen werden. Wenn wir vielleicht unseren Status verlieren. Martin Luther hat festgestellt, wenn wir eines der anderen Gebote außer dem ersten brechen, brechen wir auch immer das erste mit. Wir lügen, stehlen oder brechen die Ehe nur dann, wenn wir etwas anderes als Gott zur Grundlage unserer Hoffnung, Freude und Identität gemacht haben. Wenn wir zum Beispiel lügen, dann ist uns in diesem Moment unser guter Ruf oder unser Geld oder irgendwas Ähnliches für unser Selbstbild und unser Glück wichtiger als die Liebe zu Christus. Sünde passiert, weil uns etwas anderes wichtiger ist. Meistens ist uns das nicht bewusst. Aber das steckt dahinter. Und jetzt haben wir ein grundlegendes Problem. Diesen alten Vertrag, den kann kein Mensch halten. Nach diesem alten Vertrag sind wir alle raus aus der Nummer. Es braucht also etwas Besseres als den alten Bund. Mehr als das Versprechen von uns Menschen, Gottes Wort halten zu wollen. Und jetzt? Hätte der erste Bund keine Mängel gehabt, wäre es nicht nötig gewesen, ihn durch einen zweiten zu ersetzen. Und dieser neue Bund wird bereits durch den Propheten Jeremia angekündigt und hier noch einmal zitiert. Hebräer 8, Vers 10. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht er. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und keiner mehr wird seinen Mitbürger oder Bruder belehren müssen, du musst den Herrn erkennen. Denn jeder vom Kleinen bis zum Großen wird mich bereits kennen. Und ich werde ihr Unrecht vergeben und nie wieder an ihre Sünden denken. Besser, oder? Der neue Bund ist ein Bund, nicht der steinernen Tafeln, sondern der fleischernen Herzen. Gott macht uns in diesem Bund innerlich neu. Und das ist genau das, was an Pfingsten passiert ist. Das ist das, was Gott tut. Er macht uns innerlich neu. Er hat gemerkt, hey Leute, wenn ihr euch, da kommt die Pädagogik ins Spiel, nur äußerlich motiviert, wenn er sagt, wenn ich das und das tue, geht es mir besser? Bekomme ich das? Wenn ich fleißig lerne, kriege ich eine gute Note. Das ist schon eine lobenswerte Motivation. Aber wenn ich mir eigentlich denke, das, was ich da lerne, das interessiert mich nicht die Bohne, dann ist diese innere Motivation leider stärker als die äußere, zu sagen, ich kriege dann eine gute Note am Ende. Das ist einfach so. Wenn ich aber das Gefühl habe, oh, das ist ja eigentlich ganz interessant, es interessiert zwar keinen anderen meiner Freunde, aber ich finde das spannend, warum auch immer, gibt es ja so Dinge, ne? Die findet man einfach spannend und jeder andere denkt sich, aber da, wo ich das merke, da lerne ich das auch, auch wenn es am Ende keine Note gibt und ich kann auch drüber referieren. Ich weiß nicht, worüber ihr gut referieren könnt, so aus dem Stegreif, wenn ihr fragt, vielleicht ist es Imkerei, vielleicht sind es Autos und was sie können, vielleicht ist es, was eine PV-Anlage kann oder nicht kann und welche gerade die beste ist. Es gibt so Dinge, die sind wir innerlich motiviert und die liegen uns. Und genau das sagt Gott zu uns, sagt er, hey, ich gebe das Gesetz nicht nur äußerlich, dass ihr am Ende eine Belohnung habt, ich gebe es in euch hinein und es wird euer Herz verändern. Und das ist das, was am Pfingsten passiert, dass unser Herz verändert worden, dass etwas Altes gestorben ist und was Neues auferstanden ist. Denn dafür ist die Taufe ein Symbol. Römer 6. Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Und das ist der neue Bund. Etwas in uns wurde geschenkt, wurde neu gemacht, was wir eigentlich nicht können. Und dann ist etwas möglich, was eigentlich unmöglich ist. Dann ist möglich, dass wir Menschen vergeben können, denen wir vorher nie vergeben konnten. Dann ist es möglich, dass es uns wichtig ist, dass Gott die Ehre in unserem Leben bekommt, was uns vorher völlig egal war. Dann ist uns unser Ansehen manchmal nicht mehr so wichtig, weil wir zugeben können, ja, ich habe da einen Fehler gemacht und es tut mir leid. All das bewirken nicht wir, es bewirkt Christus in uns. Und das ist ein großer Unterschied. Und das ist etwas, es fällt mir schwer, es zu erklären. Wir merken es ja nur, wenn es passiert. Aber das ist der Gedanke des neuen Bundes, die innere Erneuerung. Es braucht Jesus, der für uns die Sünde, die gebrochenen Versprechen, unsere Verfehlungen ans Kreuz gebracht hat, damit Gott nicht mehr darüber nachdenkt, er sie nicht mehr hervorholt und auch wir sie nicht mehr hervorholen müssen, uns auch darüber nicht mehr definieren müssen. Es braucht Jesus, der uns neu macht, damit wir nicht nur unseren Feinden vergeben können, sondern sie auch lieben können. Es braucht Jesus, der uns neu macht, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Es braucht die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns die Wirklichkeit der Auferstehung bezeugt und uns zu Zeugen der Auferstehung macht. Das ist es ja, was es heißt, zu glauben. Das ist etwas, was dir irgendjemand erzählt hat und am ersten Moment denkst du, was soll das alles? Aber irgendwann merkst du, hey, ich bin gemeint, das meint ja mich. Ja, klar, es ist logisch. Wir werden irgendwann im Glauben innerlich überführt, sagt die Bibel. Und dann sagen wir, ja, das ist so. Weil wir es gemerkt haben. Es braucht, dass wir innerlich neu werden und das hat Gott gemacht. Er stiftet einen besseren Bund, damit wir uns eben nicht über das definieren, was wir getan haben, sondern über das, was jemand für uns getan hat und was jemand uns schenkt. Und dieses neue Leben bewirkt eben eine Veränderung in uns. Wir müssen nicht mehr so bleiben, wie wir sind, sondern wir werden durch die Gnade verwandelt. Und wir sind damit keine hoffnungslosen Fälle. Denn Jesus bewirkt diese Veränderung in uns. Er bewirkt es, dass wir geduldiger werden, dass wir Vergebung aussprechen können. Vielleicht nicht auf einmal, aber in Schritten. Und dass wir Aussöhnung suchen können, wo es eigentlich nicht möglich scheint. Das heißt es, dass Christus für uns ein Vermittler eines viel besseren Bundes ist. Amen. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Herr Jesus Christus, wir merken, mit unseren Anstrengungen, unserem Bemühen, unserem guten Wollen kommen wir nicht weiter. Aber du hast gesagt, du hast es getan, du hast gesagt, ich vermittle euch zwischen Mensch und Gott und vermittle euch einen besseren Bund, in dem ich in euch und durch euch wirke und euch die Gerechtigkeit schenke. Ja, das ist ein großes Geheimnis. Aber ich will dich bitten, dass das in unsere Herzen fällt und dass dein Heiliger Geist es in uns bezeugt, dass du für uns eintrittst. Amen. Lasst uns miteinander beten und ich bitte, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, das ist die Quintessenz des neuen Bundes, dass deine Liebe bleibt bis ans Ende der Welt. Und mit dieser Verheißung wollen wir heute von hier fortgehen. Und so beten wir, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr präge dein Leben mit seiner schöpferischen Kraft. Er umschließe dich in seiner Hand. Der Herr schaue dich mit herzlicher Liebe an. Unter seiner zurechtbringenden Gnade sollst du aufatmen. Der Herr bleibe dir freundlich zugewandt. Sein Frieden mache dein Leben weit. So segne dich der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Und für unsere Kollektenbecher, ich stelle gerade fest, dafür ist dieses Mikro echt sinnvoll. Ich danke euch für alles, was ihr gebt, auch über unsere Internetseite. Ihr wisst, wir finanzieren uns ja durch Spenden und da ist es echt super, dass das immer offene Geber gibt, offene Herzen und offene Geldbeutel. Ganz kurz Infos für nächste Woche noch. Am nächsten Sonntag ist auch wieder um 10.30 Uhr Gottesdienst, diesmal Thema Jesus ein einmaliges Opfer, und predigen wird uns der Stefan Höfer. Am Mittwoch, den 24., also kommenden Mittwoch, ist um 20 Uhr das nächste Mal Best of Willow, Hoffnung in einer traumatisierten Welt. Wie ich das gestern gelesen habe, habe ich gedacht, boah, das interessiert mich. Also da bin ich gespannt, was gesagt wird. Da hatten wir ja schon einen Abend, und da ist jetzt kommenden Mittwoch um 20 Uhr nochmal einer. Und am Donnerstag, den 25., ist um 20 Uhr hier Mitgliederversammlung für die Mitglieder. Ja, ansonsten bleibt mir nur ein herzliches Dankeschön zu sagen für alle, die geholfen haben, den Gottesdienst zu gestalten, meinen Mitsängern und Spielern, dem Holger, auch mal danke für seine tolle Predigt, den Stühlestellern, den Kinderbetreuern da drüben, mal schauen, was sie alles gebaut haben, wir gucken dann mal rüber. Die Karin hat auch noch einen kleinen Imbiss, also herzliche Einladung, bleibt da. Ich glaube, es gibt dann Kaffee, ich vermute es, ja. Also bleibt noch ein wenig da, ratscht noch ein bisschen. Und meinen zwei an der Technik herzlichen Dank. Und ansonsten wünsche ich Ihnen allen, euch allen, einen gesegneten Sonntag. Es hat auch aufgehört zu schneien. Kalt ist wahrscheinlich immer noch, vermute ich jetzt mal. Aber vielleicht hat ja der eine oder andere auch Lust, noch ein wenig draußen zu sein. Einen gesegneten Sonntag und einen guten Start in die Woche.